Freies Radio Wüstewelle, das Lokalmagazin live am Montagmorgen. Und jetzt ist der erste Gast im Studio, der zweite kommt gleich noch. Ich begrüße Christiane Schweizer hier bei uns, Herausgeberin, ein Teil davon von Trashpool, der Zeitschrift für Literatur und Kunst. Trashpool ist ja schon auch ein Name, der ins Ohr springt, ins Auge spricht. Schreibweise ist noch mit diesen eckigen Klammern noch mal ein bisschen so gewählt. Wie seid ihr da darauf gekommen?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Also die Namensfindung ist ja immer sehr, sehr schwer bei so einem Projekt. Und wir haben sehr lang hin und her überlegt und letztlich sind wir dann auf Trash gekommen, weil es ja schon so eine Art Modewort ist und also man spricht sehr oft davon, dass etwas trashig ist oder sowas in der Art. Und Englisch ist ja auch gerade sehr, also findet man auch überall, gerade in der Gegenwartslyrik. Und das hat uns dann eigentlich ganz gut gefallen. Also das englische Trash ist eigentlich sehr viel positiver konnotiert als das Deutsche. Also das ist im Sinn von etwas ist nicht etabliert oder unkonventionell und das fanden wir passt dann eigentlich ganz gut und haben dann halt dann Pool noch dazu genommen, quasi als Sammelbecken, weil wir halt kein sehr enges Konzept haben, sondern eher offen ausgerichtet sind auf alle möglichen Texte, möglichen Autoren und das hat uns dann ganz gut gefallen. Also es ist ein Name, der vielleicht aneckt, aber das tut ja Kunst oft, dass sie aneckt und vielleicht auch provoziert und das macht sie auch interessant.
Ihr habt auch bewusst den Schwerpunkt dann nicht auf nur Literatur gelegt, sondern auch auf Kunst.
Also wir planen ein Bildteil in jeder Ausgabe und konnten für die erste Ausgabe die Hanna Nitsch dafür gewinnen, deren Bilder auch auf dem Cover zu sehen sind.
Was ist da drauf zu sehen? Kann man das beschreiben?
Ein schreiendes Mädchen in Rosa. Also gerade die Bilder von Hanna Nitsch sind auch sehr, sehr speziell, sehr eigen und vielleicht auch sehr provozierend, weil sie arbeitet mit ihren eigenen Kindern. Also sie fotografiert die Kinder und verarbeitet das dann künstlerisch, verfremdet das. Und das fand mir einfach sehr spannend, weil sie eine sehr eigene Art hat, künstlerisch tätig zu sein.
Kunst und Literatur und es ist ein Pool, aber gibt es da trotzdem irgendwelche Vorlieben oder Schwerpunkte dann in Sachen Literatur? Gegenwartsliteratur hast du schon gesagt.
Mhm. Also wir wollen uns nicht einschränken, also wir wollen offen sein, aber wir haben schon einen formalen Schwerpunkt, nämlich vor allem auf schrägen, experimentellen Texten, die halt etwas Neues probieren und unkonventionell sind. Also gerade in der Lyrik sieht man das auch. Das ist viel Spiel mit der Sprache. Da spielt die Form auch eine große Rolle bei den quadratischen Gedichten von Klaus F. Schneider beispielsweise. Bei Simone Kornappel, die viel probiert mit Schriftgrößen und alles sowas. Und das ist unser formaler Schwerpunkt.
Und wo kennt ihr die Autoren alle persönlich? Wie kommt ihr an das Repertoire? Wie füllt sich dieser Pool?
Ja, wie fühlt sich der Pool? Also auf die unterschiedlichsten Weisen. Also es gab eine Ausschreibung, eine offizielle, da konnte jeder etwas einreichen. Und aus dieser Ausschreibung stammen natürlich Beiträge. Und dann haben wir viele Leute auch persönlich angesprochen, wo wir interessiert dran waren an Beiträgen. Also über Bekannte, über Freunde, quasi alle Autoren kennen wir natürlich nicht persönlich, aber viele schon.
Wo habt ihr das ausgeschrieben? Wie? Im Netz?
Natürlich. Es gab Flyer in Tübingen, es gab eine Rundmail des Studios für Literatur und Theater, was natürlich die SLT-Studierenden erreicht hat, die auch selber kreativ schreiben und ja.
Und wie war der Rücklauf?
Sehr gut, wir haben sehr viele Einsendungen bekommen, also das war sehr schön. Die Auswahl war natürlich umso schwerer, desto mehr Einsendungen man hat, ja.
Also ihr hättet gleich schon mehrere Ausgaben füllen können mit dem, was ihr hattet?
Auf jeden Fall, ja.
Ist es dann jetzt für immer weg, was da nicht verwendet worden ist, oder habt ihr das in der Hinterhand und tut es vielleicht in eine nächste Ausgabe rein?
Teils, teils. Also wir haben schon so die Auswahl getroffen zwischen den Beiträgen, wo wir dachten, das passt jetzt einfach am besten zusammen. Also passt am besten zur Zeitschrift, harmoniert am besten mit den anderen Texten und so weiter. Aber sind schon ein paar Sachen dabei, bei denen wir überlegen, vielleicht das für die zweite Auswahl verwenden zu können, ja.
Aber manches war vielleicht auch nicht, hat nicht eurem Qualitätsanspruch genügt? Oder wie kann man da über Qualität überhaupt dann?
Also es gibt, sage ich mal, jetzt kein festes Kriterium für literarische Qualität. Es kommt ja immer auf den Leser drauf an und wen man auch erreichen möchte mit diesen Texten. Und manche Texte, also manche Autoren werden auch erst nach ihrem Tod erfolgreich und werden zu Lebzeiten verschmäht. Also das ist ganz schwierig. Also wir haben einfach drauf geguckt, wir möchten ein junges Leserpublikum erreichen, aber jetzt auch vielleicht, ja, ein offenes Zielpublikum, aber natürlich der Schwerpunkt auf jungen Leuten und die Texte sollen auch zusammenpassen, gewissermaßen eine Einheit bilden, also weil wir wollen ja redaktionell tätig sein und soll jetzt kein bunt zusammengewürfelter Haufen sein, also.
Aber ihr seid ja auch ein bisschen bunt, ne? Es ist dann im Endeffekt dann doch so, wer hat dann, wie ist es dann abgelaufen? Ihr seid zu dritt im Team, der Herausgeber, und habt dann gemeinsame Lesesessions gehabt oder euch, wie ist es abgelaufen?
Also erstmal hat jeder natürlich ganz, ganz viel gelesen, alle Texte ausgedruckt. Also wir sind auch alles Leute, wir können das jetzt nicht am Computer lesen, wir müssen uns das ausdrucken. Und dann haben wir schon ein bisschen Schwerpunkte in der Redaktion. Also Tibor Schneider, der ist unser Lyrik-Spezialist. Er hat sich vor allem mit der Lyrik beschäftigt. Dann ich habe mich eher auf die Prosa konzentriert. Und der Anselm hat uns beiden noch so ein bisschen geholfen, aber er hat seinen Schwerpunkt im Sponsoring. Und so haben wir uns dann halt zusammengesetzt und diskutiert. Und dann gab es natürlich Sachen, wo wir uns nicht so sicher waren und oder unterschiedlicher Meinung waren. Und das haben wir dann nochmal mit unserem Beirat besprochen von Studio für Literatur und Theater. Und sie hat uns auch sehr, sehr viele hilfreiche Tipps gegeben. Und dann hatten wir irgendwann eine Auswahl, die uns allen sehr gefallen hat, ja.
Da gehen wir dann gleich nochmal ins Detail, auch über die Entstehungsgeschichte und die Release-Lesung, die letzte Woche war, mit Christiane Schweizer und demnächst hoffentlich auch noch mit Tibor Schneider. Freies Radio Wüstewelle, Lokalmagazin live am Montagmorgen. Zu Gast ist Trashpool und in persona Christiane Schweizer. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, eine Literatur- und Kunstzeitschrift auf den Markt zu bringen?
Also sowohl Tibor als auch ich, wir haben viele Seminare schon besucht am Studio für Literatur und Theater, schreiben beide also auch und fanden es einfach schade, dass es hier kein Forum gibt für die ganzen Leute, die halt tolle Sachen schreiben und haben halt gedacht, ja, es gibt viele Literaturzeitschriften schon, also und große Vorbilder für uns sind beispielsweise die Bella in Hildesheim, die ja auch einen engen Bezug hat dort zum Seminar für kreatives Schreiben, und die Edit in Leipzig, die den Autoren ein Forum bietet, die dort auch am Deutschen Literaturinstitut studieren, aber natürlich auch bundesweit ausgerichtet ist. Und dann haben wir uns überlegt, ja, es wäre eigentlich toll, so etwas hier in Tübingen zu gründen, wo es das SLT gibt, wo es auch sonst sehr viel gibt. Man sieht das an den vielen Lesebühnen beispielsweise, auch gibt ja viele Slam-Abende hier in Tübingen. Ja, und so kam das eigentlich, dass wir dachten, eine Plattform bieten hier und also es gibt ja viele Lesungen schon, Lesungen sind aber was für den Moment, also man geht hin und genießt es, dann geht man wieder nach Hause, dann ist es schon weg, und es wäre eigentlich schön, diese Beiträge und Texte auch richtig nachlesen zu können, und so eine Zeitschrift kann man immer wieder aus dem Regal nehmen und wieder zurückstellen, und ja, so kam das.
Aber von der Idee bis zur praktischen Umsetzung ist es ja bestimmt ein langer Weg gewesen. Wie seid ihr da vorgegangen?
Also wir beide tragen schon länger die Idee mit uns herum, eine Zeitschrift zu gründen, und es hat immer so ein bisschen die passende Gelegenheit gefehlt und der Anstoß, und Tibor und ich haben uns auch in einem Seminar des SLT kennengelernt, das war damals Lyrikkritik mit Uwe Kolbe, und ja, dann wurde das so ein bisschen, sind wir ins Gespräch gekommen, wurde so ein bisschen konkreter, und tatsächlich den Beschluss zur Gründung gefasst haben wir bei der Philo-Fete in der Börse letztes Jahr. Und dann ging das so weiter, also fing die Planung an, und aber bis es dann richtig konkret wurde, wurde es Sommer, wo wir dann auch auf den Namen gekommen sind. Das war auch nochmal eine lange Geschichte mit der Namensfindung, und ist es ein langer Weg von der Idee zum konkreten Projekt auf jeden Fall.
Was muss man denn da alles beachten? Jetzt hat man am Ende ein fertiges Produkt in der Hand, aber was sind die einzelnen Schritte dann neben der eigentlichen Textgewinnung?
Ja, man muss erst mal überlegen, was will man eigentlich, welches Publikum möchte man erreichen, was für eine Art von Texten möchte man publizieren. Da stellt sich die Frage, themengebundene Ausgabe beispielsweise, wie eingeschränkt oder wie offen soll das Konzept sein. Dann stellt sich die Frage nach der Finanzierung, also auch ganz wichtig. Und wir konnten nun die erste Ausgabe dank der Sponsoren über Anzeigen und den Verkaufspreis finanzieren. Was natürlich heißt, man muss erstmal ganz viele Leute von dem Projekt und dem Konzept überzeugen können, mit ganz vielen Leuten ins Gespräch kommen und das ist auch ein langer Weg.
Wen habt ihr da alles gewinnen können?
Also wir haben viele Tübinger Sponsoren gewinnen können, also beispielsweise den Verlag Klöpfe und Meyer, das Landestheater Tübingen, das Zimmertheater, der DAI, das Festspielhaus Baden-Baden hat eine Anzeige geschaltet, eine sehr große, und die Buchläden in Tübingen, Osiander, Gaste, Quichott, Vividus, sind auch alle sehr kooperativ, sehr aufgeschlossen und haben sich auch sogar bereit erklärt, die Zeitschrift zu verkaufen. Das ist ganz toll.
Glaubst du, die wollen da auch sich ein neues, junges Publikum damit erschließen?
Das mag sein, ja, also hoffen wir mal, ja, dass das funktioniert.
Kann man viel spekulieren dann.
Genau.
Auch, ne? Warum man sich da engagiert. Aber für euch war es jetzt auf jeden Fall die erste verlegerische oder herausgeberische Tätigkeit. Welche Erfahrungen oder habt ihr da jetzt da alles damit gemacht? Oder welche Fähigkeiten? Wie kann man sowas denn lernen und trainieren?
Lernen, also es ist vor allem ein Learning by Doing. Also wir sind da ganz enthusiastisch in das Projekt reingeschlittert und haben dann ab einem bestimmten Punkt gemerkt, dass es auch sehr schwierig sein kann einfach. Also es gibt ganz viele Sachen, die man zum ersten Mal macht. Und dieser Reiz des Neuen ist auf der einen Seite unglaublich beflügelnd und auf der anderen Seite auch manchmal einfach sehr anstrengend. Also es war auch eine sehr nervenaufreibende Zeit für uns. Viele Unsicherheiten. Wie lang geht der Druck? Können wir alle Anzeigenkunden gewinnen, die wir brauchen für den Druck? Verkauft sich das auch so, dass wir am Ende wieder bei Null rauskommen und alles sowas? Also auch eine große Zitterpartie das Ganze. Aber das macht auch unglaublich Spaß, weil wir haben das so aufgebaut, auch dank der Hilfe von den ganzen Leuten, die uns so sehr geholfen haben. Und dann steckt auch unglaublich viel Herzblut mit bei der Sache.
Wart ihr mal an dem Punkt, wo das Gefühl hat, jetzt geht nicht mehr weiter, jetzt schmeiße ich alles hin?
Also so kollektiv zum Glück nicht, aber jeder für sich hatte sicher eine Phase, wo er überlegt hat, schaffe ich das überhaupt alles? Wir studieren alle noch, man muss sehr viel Zeit und sehr viel Energie investieren und da hat sicher jeder mal überlegt, eigentlich schreibe ich gerade Magisterarbeit, eigentlich mache ich gerade Prüfungen und jetzt so eine Zeitschrift, wo man gar nicht weiß, ob das am Ende überhaupt alles klappt. Und solche Phasen gab es schon, aber ich denke, das gehört auch dazu auf jeden Fall, das Ganze ab und zu mal zu hinterfragen. Also macht das überhaupt Sinn? Und zum Glück haben wir alle festgestellt, ja, es macht Sinn und haben dann munter weitergemacht nach so nachdenklichen Phasen.
Die erste Ausgabe ist jetzt seit dem 14. Februar im Handel. Kann man dann schon sagen auch, dass es jetzt ein Erfolg ist? Klar, man hat das Produkt dann in der Hand, aber ist es überhaupt absehbar, ob dann... Wie lange verkauft sich das? Wann kommt die nächste Ausgabe oder so?
Also wir haben auf jeden Fall einen sehr guten Start hingelegt. Also es sind schon viele Exemplare verkauft und ja, der Start hat eigentlich alle unsere Erwartungen übertroffen. Also dass wir jetzt schon so viele verkaufen konnten, dass die Lesung so sehr gut besucht war, das ist unglaublich toll. Und wir haben auch schon ganz viele Ideen und Pläne für die zweite Ausgabe. Also erscheinungsweise ist zweimal jährlich geplant. Und das wäre dann ungefähr im Sommer. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie das mit der ersten Ausgabe noch so anläuft, noch weitergeht. Und fangen aber schon langsam an, uns mit der zweiten Ausgabe zu beschäftigen.
Das Lokalmagazin live am Montagmorgen. Zu Gast Trashpool, die Zeitschrift für Literatur und Kunst. Tibor Schneider und Christiane Schweizer sind jetzt da. Die erste Ausgabe ist seit 14. Februar im Buchhandel und am 24. Februar, also letzte Woche am Donnerstag, war die Release-Lesung. Da heißt es dann auch nicht irgendwie Vernissage oder sonst was, sondern bewusst auch so ein Szenewort, wieder ein englisches gewählt. Release-Lesung, das habe ich auch zum ersten Mal gehört.
Ach so, ist es eigentlich ein recht gängiger Begriff für so eine Eröffnungslesung. Deswegen haben wir das gewählt, aber uns jetzt auch nicht so viel dabei gedacht, ehrlich gesagt. Also.
Ist ja auch da das Wort nicht so wichtig, sondern eher dann, wie der so ein Abend verläuft. Wie war's? Im Club Voltaire? Warum dort? Und dann, wie ist es gelaufen?
Warum Club Voltaire? Das erschien uns einfach ganz gut zu passen zur Ausrichtung des Projekts, da der Club Voltaire auch sehr, also ist ja ein unabhängiger Club und ein Verein ist, also viele Leute arbeiten da ja ehrenamtlich und da auch mit ganz großem Idealismus bei der Sache sind und Kultur fördern wollen. Und es hat einfach großen Spaß gemacht, mit dem Club Voltaire gemeinsam diese Veranstaltung machen zu können.
Waren das dann alles auch die Autoren, die in der Ausgabe dann veröffentlicht worden sind?
Ja, genau. Also wir hatten das Glück, 6 Autoren für die Lesung gewinnen zu können. Und die meisten aus Tübingen, aus Stuttgart sind extra gekommen. Und dann die Simone Kornappel kam aus Berlin. Sie hatte den weitesten Weg. Und das war toll, dass das alles so geklappt hat. Wir konnten die unterschiedlichsten Autoren gewinnen. Das war uns auch ganz wichtig, vielfältiges Bild zu geben der Zeitschrift. Und die haben auch unterschiedliche Sachen gelesen, also teilweise auch die Texte gelesen, die in der Zeitschrift selber stehen, teilweise auch andere Sachen. Das war sehr schön, ja.
Wir haben uns auch sehr gefreut, dass wir eine ganz tolle Band, Le Chic, nämlich Seite an Seite hatten und die einfach ein tolles Programm abgeliefert haben, so wie dass wir den Harry Kinsler, einen Poetry Slam Moderator aus Tübingen, gewinnen konnten, mit dem wir auch in Zukunft enger zusammenarbeiten wollen und mit dem wir auch viel planen, also was die Zeitschrift anbelangt, was die Ausrichtung anbelangt, was das Programm anbelangt. Und das hat einfach alles zum Club Voltaire gepasst. Und auch die Gäste, die da waren, haben einen ganz weiten Weg auf sich genommen, die teilweise aus München eingeladen worden waren. Aus Bremen, aus Freiburg waren viele Gäste da im Publikum. Und das hat alles diese Atmosphäre beim Club Voltaire dann letzten Endes auch ausgemacht.
Wie ist es dann abgelaufen? Ihr habt gesagt, da war noch eine Band dabei. Und war das immer so im Wechsel? Oder?
Ja, also die Band hat angefangen, hat den Abend eingeleitet und der Harry Kinsler hat durch den Abend geführt, hat die Autoren vorgestellt und dann hatten wir im ersten Teil 3 Autoren, dann eine Pause, ein bisschen Musik wieder und dann nochmal 3 Autoren und am Ende haben wir uns dann noch bedankt bei allen Leuten, die uns geholfen haben.
Und was für Leute waren da? Wie war da so der Publikumsmix?
Ja, es hat uns sehr gefreut, dass es ein gemischtes Publikum war. Also es waren Leute aus allen möglichen, von überall her und aus allen möglichen Altersklassen da. Und es war eine sehr lockere Atmosphäre. Es war immer Bewegung im Saal.
Gibt's da schon den Plan für eine weitere Art von öffentlicher Darbietung dann von eurer Seite?
Also wir würden uns sehr freuen, wenn wir die Möglichkeit haben, wieder für die zweite Ausgabe so eine Release-Lesung, Eröffnungslesung zu machen, weil gerade auch der Kontakt zum Publikum uns sehr wichtig ist. Also es ist halt schön, wenn man in Kontakt kommt mit den Leuten, die die Zeitschrift lesen, mit den Autoren sich unterhalten kann, wenn alle zusammenkommen und wir wollen uns da nicht verschanzen oder sowas, sondern ja, finden es schön, da öffentlich irgendwie in Kontakt zu kommen mit allen.
Mit allen Szenen und auch den verschiedenen Literaturformen. Das war ja euch auch ganz wichtig, dass ich hier, in welchem Mix ist denn so die Prosa und Lyrik und noch welche anderen Formen sind da noch vertreten?
Also wir haben auch noch Essays quasi als künstlerische Form bei uns in der Zeitschrift veröffentlicht. Und planen auch, wie auch erwähnt, also näher auf die Poetry Slam Szene in Tübingen einzugehen bei der nächsten Ausgabe, die es auch eben als Szene gibt. Und der bildende Teil soll auch mit einer Künstlerin oder einem Künstler vertreten sein. Sowas planen wir in die Richtung dann quasi auch für die zweite Ausgabe.
Könntet ihr euch vorstellen, dass dann auch so eine Art eine Dokumentation über die Poetry Szene in Tübingen drin ist oder soll es dann wirklich ein Schwerpunkt nur auf die Literatur?
Schwerpunkt auf die Literatur. Also das finden wir auch sehr spannend. Ich meine, Slam-Texte mögen zuerst einmal durch ihre Performance bestechen, aber wir wollen einfach mal ausprobieren, wie das so auf Papier wirkt. Und wir gehen selber gerne zu Slam-Abenden und finden die Texte auch wahnsinnig gut und denken, dass es auf Papier auch wirken könnte. Und vielleicht wirkt so ein Text auf Papier auch mal ganz anders. Also das ist auf jeden Fall wert auszuprobieren.
Die Slam-Szene, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, ist in Tübingen hervorragend ausgeprägt. Wisst ihr, wo da die Ursprünge liegen oder warum das auch in Tübingen so gut funktioniert im Vergleich jetzt zu anderen Kleinstädten in der Größe?
Ja, gute Frage. Also wo die Ursprünge liegen, wissen wir ehrlich gesagt jetzt nicht so genau. Also wir wissen, dass der Harry Kienzle halt ist sehr engagiert in der Richtung und organisiert immer sehr viel und es ist das Interesse auch beim Publikum da. Also es ist ja immer übervoll. Ja.
Und ihr werft ja auch den Blick über den Tellerrand, über Tübingen hinaus, habt Gäste von sonst woher. Was kriegt ihr da aus anderen Städten mit? Wie es da funktioniert, wie es da läuft?
Also gerade in Berlin gibt es momentan auch eine sehr, sehr spannende Szene. Da tut sich unglaublich viel, da sind ständig Lesungen. Es gibt viele verschiedene Zeitschriften. Dann gibt es da so Literaturzeitschriften wie Lauter Niemand, die halt unglaublich auflagenstark sind mit 8000 Exemplaren bundesweit. So Verlage wie Cookbooks, die halt die literarische Entwicklung ganz, ganz entscheidend voranbringen. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass wir sowas halt über den Tübinger Tellerrand hinaus auch hierher holen können, weil das nochmal, es ist eine Bereicherung einfach.
Wie hoch war eure Auflage, wo du gerade das Stichwort mit 8000 genannt hast?
Ach so. Ja, unsere Auflage ist dagegen eher bescheiden ausgefallen. Ist es ein bisschen kleiner mit 500 Stück?
Ja, aber es ist ja auch, die müssen ja auch erstmal gedruckt werden, finanziert und verkauft,
genau.
Vor allem.
Ja.
Hier Format, solche Sachen und Erscheinungsbild, es sind ja auch immer Sachen, wo man sich viele Gedanken drüber machen kann. Mehrfarbdruck, Schwarz-Weiß. Warum habt ihr euch für dieses Format entschieden und auch so die Art der Gestaltung und Seitenbeschaffenheit?
Ja, das haben wir alles unseren großartigen Layout-Team Nadine und Lissy zu verdanken, die sich darum gekümmert haben, die auch sich das Format überlegt haben, die gesamte Gestaltung einfach. Und es sollte ein sehr handliches Format sein, das man in die Tasche stecken kann, mitnehmen kann, überall aufschlagen kann. So war das gedacht. Dann das Cover natürlich ist farbig. Der schwarz-weiße Innenteil war jetzt auch eine finanzielle Entscheidung. Wir hätten gerne auch einen farbigen Bildteil gehabt, aber das war leider nicht möglich.
Die Klammer ist ja nach außen offen, rund um Trash. Welche Bedeutung hat das?
Also Trashpool ist zunächst einmal sehr ironisch gemeint, weil die Künstler, die da drin vertreten sind, natürlich alles andere als schlechte Autoren sind. Und die Klammer, die bricht nochmal diese Ironie, indem sie nicht etwas zumacht, sondern nach außen alles offen lässt. Also für alle Stilrichtungen offen, heißt es, soll es bedeuten.
Alles kann darin vertreten sein, vielleicht auch mal Audio oder Musik, wer weiß, wer weiß. Preisradio Wüste Welle, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast Tibor Schneider und Christiane Schweizer von der Zeitschrift für Kunst und Literatur Trashpool. Seit dem 14. Februar ist sie im Handel, also in den diversen Tübinger Buchhandlungen noch käuflich zu erwerben für 6,80 Euro. Dieser Preis deckt alle eure Kosten?
Nein, das wäre nicht möglich, mit dem Verkaufspreis die Kosten komplett zu decken. Dann wäre das wahrscheinlich gar nicht mehr käuflich. Dafür haben wir die Anzeigenkunden, dass der Preis auch realistisch ist für das Publikum, das wir erreichen möchten.
Hattet ihr die Diskussion, dass ihr vielleicht auch, dass Werbung unerwünscht ist, dass sowas am liebsten draußen bleiben sollte?
Also es ist natürlich die Überlegung, wie kann man die Anzeigen so ins Heft einbinden, dass der Lesegenuss nicht gestört wird. Und da haben wir eine sehr gute Variante gefunden, dass es neben den Vitae der Autoren platziert ist. Und dann ist es auch schön, an den Anzeigen zu sehen, wer unterstützt das Projekt überhaupt. Es ist ja auch interessant zu gucken, wer sind die Partner und so. Und das ist jetzt kein Problem oder sowas in der Art.
Und es sind ja alles auch Anzeigen, die im weitesten Sinne mit Literatur dann auch zu tun haben. Hättet ihr dann auch irgendeine Fastfood-Werbung oder so, wär sowas reingekommen?
Also die Frage hat sich jetzt gar nicht gestellt, weil jetzt keine Fastfood-Kette sich bereit erklärt hat, eine Anzeige zu schalten.
Kunst und Literatur in Tübingen. Ihr habt es vorhin schon erwähnt, da gibt es dieses Studio für Literatur und Theater. Wie weit seid ihr damit verbandelt oder was hat euch das auch geholfen?
Also wir selbst haben uns am Studio für Literatur und Theater in Tübingen kennengelernt, Christiane und ich, und haben da einfach Kontakte geknüpft und wussten auch, was wir gemeinsam auch für die Zukunft planen wollen, nämlich ein Heft herauszubringen, das natürlich auch eine starke Anbindung an die SLT-Autoren hat, zu denen wir auch selber Kontakt hatten. Und dadurch, dass wir auch selber SLT-Autoren sind und Studenten sind, hat es uns die Idee einfach leichter gemacht, in die Tat umzusetzen, eine Zeitschrift zu gründen. Und wir haben dafür auch eine starke moralische Unterstützung auch vom SLT erhalten, also starke moralischen Rückenwind, ohne deren Unterstützung wir das auch nicht so alleine wahrscheinlich geschafft hätten. Also es war einfach eine kompetente Fachberatung seitens vom SLT und auf die sind wir auch sehr froh, dass es die auch gab.
Wie sah die denn aus? Was haben die euch, in welcher Form habt ihr, kam da Beratung?
Ja, wir haben eigentlich alle wichtigen Entscheidungen mit unserem Beirat besprochen. Mit der Lila Bola und Dagmar Leupold haben wir uns sehr oft zusammengesetzt. Wir sind die Texte durchgegangen, haben einfach so die redaktionelle Arbeit auch da gleich gelernt von ihnen. Sie kennen sich sehr gut aus in der Szene. Haben uns einfach immer wieder wertvolle Ratschläge und Tipps geben können und wir haben eigentlich alle wichtigen Entscheidungen mit dem Beirat besprechen können und da möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit dafür genommen haben. Also das war einfach ganz toll und hat großen Spaß gemacht, ja.
Ihr seid selber jetzt bei diesem, auch gehört zu den Autoren des Studio für Literatur und Theater, aber ihr habt selber nicht jetzt veröffentlicht in der Zeitschrift. Warum?
Genau.
Also wir sind auch ganz stolz auf die Autoren, die im Heft vertreten sind und wollen auch den jungen Talenten auch die Chance geben, entdeckt zu werden und den etablierten Autoren ebenfalls also eine Chance bieten, weiter zu veröffentlichen. Und da gab es für uns jetzt nicht diese Überlegung, selber zu veröffentlichen, weil einfach die Autoren einfach im Vordergrund stehen sollten und einfach toll sind.
Also wir gehen jetzt bei dem Projekt ganz in unserer Aufgabe als Redaktion, als Herausgeber auf und sehen da jetzt nicht die Notwendigkeit, dann noch als Autor aufzutreten. Das hätte nicht gepasst in unseren Augen.
Macht ihr das dann woanders? Oder gibt es diesen Wunsch, auch selber zu veröffentlichen?
Ja, diese Möglichkeit gibt es tatsächlich bei der Konkurrenz zu veröffentlichen und davon können wir Gebrauch machen.
Wer ist denn die Konkurrenz?
Die Konkurrenz ist zum Beispiel die tolle Zeitschrift aus Hamburg, die Randnummer, ja, oder Weiß auf Schwarz aus Rostock. Also solche Hefte also bieten auch eine ganz gute Möglichkeit, also eigene Texte zu veröffentlichen.
Und auch eine tolle Möglichkeit, mit den Herausgebern in Kontakt zu kommen, Erfahrungen auszutauschen. Also die Simone Kornappel, die zur Lesung extra nach Tübingen gekommen ist, ist ja die Herausgeberin der Randnummer. Und klar lernt man dann so auch interessante, wichtige Leute kennen, die sich sehr gut auskennen in der Szene. Also bei mir ist es momentan so, dass ich nicht wirklich zum Schreiben komme. Ich schreibe momentan vor allem meine Magisterarbeit und da bleibt gerade kein Raum noch fürs kreative Schreiben neben der Zeitschrift leider.
Das ist ja wohl ein komplettes Gegenteil.
Ja, also es ist eine literaturwissenschaftliche Magisterarbeit. Also ich beschäftige mich schon auch, ich schreibe über Hertha Müller, es ist auch Gegenwartsliteratur, aber es ist natürlich wissenschaftliches Schreiben, kein kreatives.
Kreatives Schreiben, gibt es da ein Patentrezept oder wie geht ihr dabei vor? Patentrezept gibt es bestimmt nicht, aber man kann doch bestimmt auch ein paar Tipps geben.
Ja, wir haben da sehr viel am Studio für Literatur und Theater gelernt, was eigene Schreiben angeht, dass man an den Texten auch arbeiten kann und muss und auch die eigenen Texte mit dem Publikum oder mit anderen Seminarteilnehmern zu diskutieren sehr, sehr fruchtbar sein kann. Also dass es ein ständiger Austausch ist, ein ständiger Prozess, ein Weiterentwickeln. Das ist ganz wichtig, ja.
Wie ist es bei dir, Tibor? Wie schreibst du?
Ja, genau. Also man lernt vor allem das kreative Schreiben am SLT näher kennen und besser vertiefen. Und man lernt auch zweitens auch über die Gedichte selbst zu sprechen, und zwar über die Gedichte von heute, was man an der Uni nicht vermittelt bekommt, also indem man sich wissenschaftlich mit den Texten auseinandersetzt. Das ist Das sind zwei Paar Stiefeln, also auch heute über die Gedichte zu reden. Und für das eigene kreative Schreiben kriegt man sehr viel Feedback. Also das ist quasi so eine Art Dialog, in den man dann mit den Kommilitonen oder Mitautoren hineinkommt und auch kompetente auch Beratung auch seitens der Dozenten, die uns viele Textbeispiele an die Hand geben können, wie moderne Gedichte heute geschrieben werden zum Beispiel. Also jetzt für mich als Lyriker besonders interessant, wenn Nico Bleutke ein Kompaktseminar am SLT gibt und daran teilzunehmen, das verbessert ja das eigene Schreiben, indem man auch, wie gesagt, auch über die Texte zu reden lernt, also über die Texte von heute.
Und wir reden jetzt ja auch viel über Literatur und wenn wir dann aber jetzt einen Lyriker da haben, vielleicht gibt es ja doch die Möglichkeit, da eine Kostprobe zu kriegen von deinem Werk. Es war nicht abgesprochen und du versuchst abzuwehren, aber manchmal kann das doch auch gut sein, oder?
Ja, das kann gut sein. Also das ist auch für das eigene, für die eigene Entwicklung auch ganz gut, also wenn man auch Gedichte vorträgt.
Du darfst.
Ja, da waren wir jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ja, wir haben da jetzt gar nichts dabei. Also
aus dem Bauch raus, aus dem Stegreif ist dann doch nicht drin. Okay, sorry. Dann uiuiuiui, Atari Teenage Riot. Da ging es mal wieder extrem ab. Literatur hat auch Extreme. Was ist für euch so die extremste Literatur, die es gibt? Wenn man das gerade schon extreme Musik, extreme Literatur?
Ja, es ist auch natürlich ein Spiel mit der Form, also die Suche, die Suchpunkte nach lyrischer Anomalie spielt natürlich auch eine große Rolle bei den geschriebenen Gedichten. In der Poetry Slam Szene ist es natürlich was anderes, da kommt es eher auf die Performance an, die sehr starken lyrischen Ausdruck auch hat. Aber bei geschriebenen Texten spielt das Visuelle oder das Ästhetische auch eine topografisch wichtige Rolle.
Wie ist es bei dir? Was findest du? Extreme Literatur?
Ja, die Frage ist, was heißt denn extrem? Also das kann man ja auch in verschiedener Weise verstehen. Und ich denke, extreme Literatur für mich bedeutet, eine ganz eigene Sicht auf die Welt zu entwickeln in den Texten, eine ganz eigene Betrachtungsweise der Welt und ein bewusstes Absetzen von der Tradition.
Trashpool, die Zeitschrift für Literatur und Kunst, ist eine Ausgabe jetzt erschienen. Ihr habt das neben einem Studium gemacht. Könntet ihr euch vorstellen, da dann auch eine berufliche Laufbahn einzuschlagen in die Richtung?
Ja, wir sind beide so literaturbegeistert, dass wir natürlich es toll finden, später da beruflich auch uns weiter damit auseinandersetzen zu können. Auf jeden Fall, ja.
Und welche Chancen seht ihr da? Wie seht ihr die aktuelle Literaturszene? Muss man da Glück haben oder?
Ja, das ist schwer einzuschätzen noch von unserem jetzigen Standpunkt aus. Also ich denke, es ist nicht so einfach, da Fuß zu fassen beruflich, aber wir werden es auf jeden Fall probieren und eine Portion Glück ist da auch dabei auf jeden Fall.
Und welche Art von Jobs würdet ihr dann bevorzugen? Glaubt ihr eher, dass ihr dann vielleicht wirklich als Autor oder jetzt in dieser Richtung, so wie ihr schon mal angefangen habt, als Herausgeber weiter zu machen?
Sowohl als auch. Also ich verstehe mich da als Polymorph. Ich bin ja natürlich auf der einen Seite Herausgeber und Mitherausgeber und Redakteur der Zeitschrift Trashpool. Auf der anderen Seite wäre es natürlich toll, also ich auch als Autor zu etablieren. Wobei man sagen muss, also da gibt es sehr viele verdammt gute Autoren, die es verdientermaßen auch objektiv geschafft haben, sich durchzusetzen. Und die Szene ist groß und es gibt viele Talente und die sind alle sehr gut. Und es ist gar nicht so einfach, sich da jetzt erstmal als Lyriker durchzusetzen. Also ja, was ich die letzten 2 Jahre versucht habe in die Richtung, war erstmal nur Fuß zu fassen. Also und ja, mal gucken, ob es klappt.
Wie gibt's von euch einen Lieblingsautor? Welches ist euer Lieblingsautor der Gegenwartsliteratur?
Also es gibt viele Lieblingsautoren. Also so den gibt's jetzt nicht wirklich. Also ich lese eigentlich alles querbeet. So besonders gerne lesen tue ich Julie C., Judith Herrmann. Die Erzählungen von ihr sind großartig und Haruki Murakami. Das sind so die Autoren, die ich momentan sehr gern und sehr viel lese, aber das verändert sich eigentlich auch ständig.
Und wie ist es bei dir, Tibor? Liest du in deiner Freizeit dann auch nur Lyrik?
Ja, hauptsächlich Lyrik. Der einzige Prosatext, den ich momentan für mein Studium lesen muss, ist tatsächlich dann Hegels Wissenschaft der Logik. Aber abgesehen davon, also finde ich auch gute Lyriker, die auch sehr stilgebend für mein eigenes Schreiben sind, sehr konstitutiv und das sind für mich Namen wie Ron Winkler oder Daniel Falb, Simone Kornappel gehört mich auf jeden Fall dazu für mich und Monika Rink, also Jean Poggi, Tom Bresemann, Tom Schulz, also deren Gedichtbände, Nico Bleutke, Stefan Turowski lese ich natürlich selber und kaufe ich sie mir auch. Also, ja.
Wie geht's weiter mit Trashpool? Ihr habt es vorhin mal gesagt, zweite Ausgabe vielleicht im Sommer. Was habt ihr alles schon in der Hinterhand, worüber ihr reden könnt?
Ja, es wird natürlich wieder eine Ausschreibung geben im Frühjahr. Also wann genau, wissen wir noch nicht, aber die Leute sind jetzt schon eingeladen, uns Beiträge zu schicken. Da freuen wir uns natürlich. Also wir suchen laufend Beiträge, aber es gibt auf jeden Fall nochmal eine richtige Ausschreibung mit Flyer und Rundmails und so weiter. Und haben, wie gesagt, schon mit dem Harry Kienzler hier geredet darüber, wie wir kooperieren könnten für die zweite Ausgabe und eine Rubrik für die Slam-Poeten mitbringen könnten im Heft. Und des Weiteren planen wir auch Interviews, Rezensionen, ein paar kulturjournalistische Texte vielleicht. Das wäre auch schön, wenn sich das ergibt. Aber da sind wir gerade noch am Planen.
Wir werden das auch hier im Freien Radio Wüste Welle weiter verfolgen und euch dann rechtzeitig zur zweiten Ausgabe nochmal einladen.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, Christiane Schweizer und Tibor Schneider. Viel Glück noch weiterhin mit Trashpool.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein konnten.
Gerne doch. Und für alle, die es nochmal nachhören möchten oder die Hälfte verpasst haben, gibt es den Podcast ab etwa heute Nachmittag dann unter lokalmagazin.wüste-welle.de. Außerdem noch eine Wiederholung am Dienstagmorgen von 5 bis 7 in der Früh. Das war's Lokalmagazin auf der 96,6. Ihr hört uns wieder live am Freitag von 10 bis 12. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.